Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb. Ein Gruß auch an alle Zuhörer von Radio Maria. Mein Name ist Marion Kuhl. Heute hören Sie den vierten Teil der Exerzitien erfüllt mit der Kraft aus der Höhe, die der Prediger des päpstlichen Hauses, Kardinal Raniero Cantalamessa, vor einiger Zeit in Kevela für Priester und Ordensmänner gehalten hat. Die Exerzitien sind Betrachtungen zum Heiligen Geist, zum Hymnus, komm Schöpfergeist und zum Pfingstereignis, das in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Wir bereiten uns damit auf Pfingsten vor. Sie hören jetzt den Vortrag, den Ingrid Stampa für Sie übersetzt hat.
Cantiamo la terza strofa del Veni Creator.
Singen wir die dritte Strophe des Veni Creator.
Tu septigi formis munere, dextere dei tu digitus, tu rite promissum patris, sermone editas guttura.
Du siebenfaltiger Gabenschatz, du Finger Gottes rechte Hand, von ihm versprochen und geschickt, der Kehle Stimm und Rede gibst. Diciamo qualcosa sul collocazione teologica di questa strofa.
Sagen wir etwas über den theologischen Ort dieser Strophe.
Dopo aver presentato lo Spirito Santo in tutto l'arco della storia della salvezza,
nachdem er den Heiligen Geist in dem ganzen Bogen der Heilsgeschichte vorgestellt hat,
abbiamo contemplato lo Spirito poi nella Chiesa,
haben wir den Heiligen Geist dann im Rahmen der Kirche betrachtet.
Ancora nella terza strofa l'oggetto è lo Spirito Santo che opera nella Chiesa.
Und in der dritten Strophe ist das Objekt der Strophe noch der Heilige Geist, der in der Kirche wirkt.
Però con una modalità diversa.
Aber auf eine andere Weise.
E qui troviamo un concetto importante da sottolineare.
Und hier stoßen wir auf eine wichtige Vorstellung, die unterstrichen werden soll.
Per questo dicevo che c'è un disegno teologico molto profondo.
Darum sagte ich, dass es ein sehr tiefes theologisches Projekt gibt hier.
Che poi è una interpretazione perfetta della Rivelazione.
Die dann eine vollkommene Interpretation der Offenbarung ist.
Nella Bibbia troviamo due attività dello Spirito Santo.
In der Bibel finden wir zwei Handlungsweisen des Heiligen Geistes.
Una modalità consiste nel fatto che lo Spirito Santo viene sulla persona.
Die eine Weise besteht darin, dass der Heilige Geist über einen Menschen kommt
e la trasforma dall'interno.
Und ihn von innen her verwandelt.
Le dà un cuore nuovo.
Er gibt diesem Menschen ein neues Herz.
Più tardi questo sarà chiamata l'azione santificatrice dello Spirito.
Später wird das die heiligmachende Wirkung des Geistes genannt werden.
Questa però, questo modo di agire dello Spirito Santo,
diese Weise, Handlungsweise des Heiligen Geistes,
è piuttosto tardivo.
Ist relativ spät.
Solo con i profeti si comincia a parlare di questa azione dello Spirito.
Erst mit den Propheten beginnt man so zu sprechen von dem Handeln des
La
Heiligen
prima
Geistes.
Volta che lo Spirito è chiamato Santo è nel Salmo 51.
Das erste Mal, dass der Geist heilig genannt wird, ist im Psalm 51.
E Isaia parla dello Spirito che abita nel cuore.
Jesaja spricht von dem Geist, der im Herzen wohnt.
Più antica è un'altra attività dello Spirito.
Noch älter ist ein anderes Handeln des Geistes.
Che si chiama l'attività carismatica.
Das ist das charismatische Handeln.
Questo è già presente molto prima nella Bibbia.
Das finden wir schon sehr viel früher in der Bibel.
Questa attività consiste in questo.
Dieses Handeln besteht in Folgendem.
Lo Spirito Santo viene su alcune persone.
Der Heilige Geist kommt über einige Menschen
in alcune circostanze particolari
in einigen besonderen Gegebenheiten
e conferisce dei poteri, dei doni particolari
und spendet Macht oder besondere Gaben
ma non per la loro personale santificazione
aber nicht für ihre persönliche Heiligung
per la comunità
sondern für die Gemeinschaft
alcuni ricevono doni per esempio artistici
Einige empfangen zum Beispiel künstlerische Gaben.
Per abbellire il tempio.
Um den Tempel zu verschönern.
Altri un dono di forza per combattere le battaglie di Dio.
Andere erhalten die Gabe der Kraft, um den Kampf Gottes zu kämpfen.
Lo spirito viene su Sansone per poter distruggere i nemici.
So kommt zum Beispiel der Geist über Simson, um die Feinde zu besiegen.
Nel Nuovo Testamento questi due modi di agire dello Spirito
im Neuen Testament sind diese beiden Weisen, Handlungsweisen des Geistes,
diventano chiarissimi.
Werden sie ganz klar.
Basta leggere prima il capitolo 12 della prima lettera ai Corinti.
Es genügt, wenn man zunächst das 12. Kapitel des ersten Korintherbriefes liest,
dove si parla di tutti i carismi.
Wo von allen Charismen die Rede ist.
E poi il capitolo 13.
Und dann das 13. Kapitel.
Dove si parla di un dono particolare, unico.
Wo von einem besonderen, von einer einzigen Gabe
la carità,
die Rede ist. Das ist die Liebe.
Carità come è infusa, che è come la grazia.
Die eingegossene Liebe, also die Gnade.
E nel Nuovo Testamento si parla dell'azione santificatrice dello Spirito.
Im Neuen Testament spricht man von der heiligmachenden Gnade des Geistes.
Nascere di nuovo dallo Spirito, per esempio.
Das neu geboren werden aus dem Geist.
E si parla dell'azione carismatica.
Und man spricht vom charismatischen Wirken.
Questo è un modo molto semplice.
Das ist eine ganz einfache Weise.
Di dire che lo Spirito Santo è il principio dell'unità e della diversità della Chiesa.
Damit drückt man aus, dass der Geist sowohl der Wirkende der Einheit wie auch der Verschiedenheit der Kirche, Vielfältigkeit der Menschen.
Questa teologia biblica,
diese biblische Theologie,
non era chiara quando fu composto l'inno del Veni Creator.
War noch nicht klar, als dieser Hymnus geschrieben wurde.
Però già esisteva questa certezza.
Aber es gab schon diese Gewissheit
da Agostino in poi,
von Augustinus an,
che una cosa è lo spirito come dono,
dass eine Sache ist der Heilige Geist als Gabe,
che è dono di se stesso,
also als Gabe seiner selbst,
altre sono i doni dello spirito,
und etwas anderes sind die Gaben des Geistes.
E difatti, dopo aver parlato dello spirito che santifica la Chiesa,
und nachdem hier die Rede davon war, von dem Geist war, der die Kirche heiligt,
adesso si parla dello spirito carismatico nella terza strofa.
Wird jetzt in der dritten Strophe vom charismatischen Geist gesprochen.
Nella seconda strofa si parlava del Donum Dei al singolare.
In der zweiten Strophe war die Rede vom Donum Dei, also im Singular.
E qui si parla di Septiformis Munere, di molti doni.
Und hier von Septiformis Munere, das heißt von vielen Gaben.
Tutti gli elementi di questa terza strofa parlano dell'attività carismatica dello Spirito.
Alle elementi dieser dritten Strophe sprechen vom charismatischen Handeln des Geistes.
La prima linea parla dei sette doni dello Spirito.
Die erste Zeile spricht von den sieben Gaben des Geistes.
E qui devo fare una precisazione importante.
Und hier muss ich etwas präzisieren, und zwar sehr Wichtiges dazu sagen.
Che non chiedo a tutti di condividere.
Und ich erwarte nicht von allen, dass sie diese Meinung mit mir teilen.
I sette doni dello Spirito Santo non esistono.
Die sieben Gaben des Heiligen Geistes existieren nicht.
Mi spiego.
Adesso werde ich erklären.
Al tempo in cui fu composto l'autore,
zur Zeit, als dieser Hymnus geschrieben wurde,
i sette doni dello Spirito Santo
waren die sieben Gaben des Heiligen Geistes
erano considerate una categoria di carismi.
Waren angesehen als eine Kategorie von Charismen.
Particolarmente i carismi destinati a chi è in autorità, al re, ai governanti.
Vor allen Dingen die Charismen für den, der eine gewisse Autorität ausübt, regierende Könige.
Oggi sappiamo che i sette doni nominati da Isaia.
Heute wissen wir, dass die sieben von Jesaja angeführten Gaben
sono i carismi del messianici.
Sind die messianischen Charismen.
Solo più tardi,
erst später,
quando nella Chiesa la dottrina sui carismi si oscurò,
als die Lehre über die Charismen sich verdunkelte,
presero piede questa dottrina dei sette doni,
wurde wichtig diese Lehre der sieben Gaben.
Come fosse una terza categoria accanto alla grazia santificante e ai carismi.
So als ob es eine dritte Kategorie neben der heiligmachenden Gnade und den Charismen wäre.
Oggi la teologia biblica ci costringe a rivedere tutto questo.
Die biblische Theologie zwingt uns heute, das alles nochmal zu überdenken.
Naturalmente quello che è stato scritto dei sui sette doni conserva la sua validità.
Natürlich, alles was über die sieben Gaben geschrieben worden ist, behält seinen Wert.
Sia dal punto di vista mistico che teologico.
Sowohl unter mystischem als auch theologischem Aspekt.
Ma teologicamente non esiste una terza categoria.
Aber rein theologisch existiert keine dritte Kategorie.
C'è la grazia gratis data, la grazia gratum facens, basta.
Es gibt diese beiden Gnaden, die Sie verstanden haben.
E perché la dottrina dei carismi si era oscurata?
Warum hatte sich jetzt die Lehre der Charismen verdunkelt?
Sappiamo che il Concilio Vaticano II ha costituito una novità da questo punto di vista.
Wir wissen, dass das Zweite Vatikanische Konzil unter diesem Gesichtspunkt eine Neuheit darstellt.
I carismi non erano scomparsi dalla Chiesa.
Die Charismen waren natürlich nicht aus der Kirche verschwunden.
La storia della Chiesa è piena di carismi.
Die Geschichte der Kirche ist voller Charismen.
Era piuttosto la teologia dei carismi che era un poco oscurata.
Es war vielmehr die Theologie der Charismen, die nicht mehr deutlich war.
Sì, i carismi si supponeva che appartenessero ai santi.
Man ging davon aus, dass die Charismen den Heiligen zugehörten.
So, nella vita dei santi si aspettavano miracoli, estasi, carismi.
In dem Leben der Heiligen erwartete man Wunder, Ekstasen und so weiter.
Non si pensava che i carismi invece appartengono a tutti i battezzati.
Man dachte nicht daran, dass die Charismen im Grunde allen Getauften zugehörig sind.
Ci si occupava dei carismi nella agiografia.
Man behandelte die Charismen in den Hagiografien, in heiligen Legenden.
La geografia è la scienza che studia la vita dei santi.
Eben, die Hagiografie ist die Wissenschaft, die das Leben der Heiligen untersucht.
Il Concilio Vaticano II ha riportato i carismi dalla agiografia alla ecclesiologia.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Charismen von der Hagiografie in die Ekklesiologie zurückgebracht.
Difatti parla dei carismi nella Lumen Gentium.
Tatsächlich ist in der Lumen Gentium Rede von den Charismen.
Più o meno dice così.
Mehr oder weniger heißt es dort.
Lo Spirito Santo non solo mediante i sacramenti e i ministeri santifica la Chiesa.
Der Heilige Geist heiligt die Kirche nicht nur durch die Sakramente und die Dienste,
ma anche distribuendo a ciascuno ogni sorta di carismi.
Sondern auch indem er an jeden alle Weisen von Charismen verteilt.
Qui c'è una citazione di Paolo.
Dann gibt es ein Zitat von Paulus.
E alla fine si dice.
Und am Schluss heißt es.
Questi carismi dal momento che sono così preziosi per la costruzione della Chiesa.
Da diese Charismen so wertvoll sind für den Aufbau der Kirche.
Devono essere accettati con gratitudine e consolazione.
Müssen sie mit Dankbarkeit und Trost entgegengenommen werden.
E lo Spirito Santo pare che ha risposto a questo testo del Vaticano II.
Es scheint, dass der Heilige Geist auf diesen Text des Vatikans geantwortet hat.
Quasi approvando.
Dass er sozusagen diesen Text approbiert hat.
Perché nella Chiesa è sorto un movimento carismatico.
Denn dann ist in der Kirche eine charismatische Bewegung entstanden.
Che non si identifica con un movimento solo, tanti movimenti.
Die sich nicht mit einer einzigen Bewegung identifiziert, sondern in vielen Bewegungen vorhanden
quelli
ist.
Quelli che il Papa Giovanni Paolo II chiamava i segni di una nuova primavera.
Es ist das, was Johannes Paul II. Als Zeichen eines neuen Frühlings bezeichnete.
La caratteristica comune è che il laicato ha preso suo posto.
Die allgemeine Charakteristik ist, dass jetzt die Laien ihre Stellung in diesem Zusammenhang gefunden haben.
Perché il ruolo dei laici nella Chiesa.
Die Rolle der Laien in der Kirche.
Non si capisce senza la dottrina dei carismi.
Kann man nicht verstehen ohne die Lehre von den Charismen.
Secondo me questo era il motivo per cui le varie azioni cattoliche di prima del Concilio.
Das ist für mich der Grund, warum die verschiedenen katholischen Aktionen vor dem Konzil
sono andate in crisi.
In crisi gekommen sind.
Perché lì si chiedeva ai laici di collaborare con la Chiesa.
Denn dort erwartete man von den Laien mit der Kirche mitzuarbeiten.
Dando la loro competenza tecnica.
Indem sie ihre technischen Kompetenzen zur Verfügung stellten.
Il loro aiuto finanziario.
Ihre finanzielle Hilfe.
Un appoggio politico.
Und eine politische Stütze.
Oggi sappiamo che i laici sono importanti per la Chiesa.
Heute wissen wir, dass die Laien für die Kirche wichtig sind.
Perché sono portatori di carismi.
Weil sie Träger von Charismen sind.
Ognuno ha un carisma da contribuire alla ricchezza della Chiesa.
Jeder besitzt ein Charisma, mit dem er zum Reichtum der Kirche beitragen soll.
Certo, i carismi pongono anche dei problemi.
Sicherlich, die Charismen bringen auch Probleme mit sich.
Anche San Paolo dovette avere a che fare con questi problemi.
Auch der heilige Paulus hatte mit diesen Problemen zu tun.
Ma non possiamo negarli solo per i problemi.
Aber wir dürfen sie nicht verneinen nur wegen dieser Probleme.
Sono la risorsa più grande della Chiesa di oggi.
Es ist die größte Ressource der Kirche von heute.
Laici che animati dallo Spirito sono disponibili per la Chiesa.
Vom Geist animierte Laien, die sich für die Kirche zur Verfügung stellen.
Sono quelli che probabilmente in più si va avanti più dovranno prendere posto nella Chiesa.
Sie sind es, die wahrscheinlich, je weiter wir kommen, immer mehr Verantwortung in der Kirche übernehmen müssen.
Quando San Paolo parlava dei carismi alle chiese,
als der heilige Paulus über die Charismen in der Kirche sprach,
parlava in un modo diverso.
Sprach in anderer Weise.
Quando parlava delle chiese che erano troppo carismatiche,
als er sprach über die Kirchen sprach, die zu charismatisch waren,
per esempio quella di Corinto,
zum Beispiel die von Korinth,
e metteva un po' i puntini sulle i, faceva delle precisazioni.
Machte einige Genauigkeiten, setzte einen Dämpfer drauf.
Sì, va bene i carismi, però ci vuole anche l'ordine.
Ja, er sagte, Charismen sind gut, aber sie müssen auch in einer bestimmten Ordnung erscheinen.
Quando scriveva delle altre chiese,
wenn er an andere Kirchen schrieb,
per esempio quella di Tessalonica,
zum Beispiel an die Thessalonicher,
che forse erano un pochettino refrattari ai carismi,
die vielleicht ein bisschen skeptisch waren gegenüber den Charismen,
dice, non spegnete lo spirito.
Da sagte er, löscht den Geist nicht aus.
Non disprezzate la profezia.
Verachtet nicht die Prophetie.
Esaminate tutto, ritenete ciò che è giusto.
Prüft alles und behaltet das, was gut ist.
Io cerco di imitare San Paolo.
Ich bemühe mich, den heiligen Paulus nachzuahmen.
Non so se parlo ai Corinti o ai Tessalonicesi.
Heute weiß ich nicht so recht, ob ich mit den Korinthern oder mit den Thessalonichern spreche.
Ma quando parlo a Casa Pontificia so che parlo ai Tessalonicesi.
Wenn ich wenn ich im päpstlichen Haus spreche, weiß ich, dass ich mit den Thessalonichern spreche.
Eccetto il Papa.
Ausgenommen der Heilige Vater.
Comunque parlando tra di noi sacerdoti.
Aber wenn wir jetzt unter uns Priestern sprechen,
vorrei ricordare quella frase finale del Concilio.
Möchte ich doch an diesen Schlusssatz aus dem Konzil erinnern.
Accogliere i carismi con gioia e consolazione.
Die Charismen mit Freude und Trost entgegennehmen.
Non sono una minaccia per il nostro ministero autorità sacerdotale.
Sie sind nicht für uns eine Bedrohung für unseren Dienst und unsere Autorità.
Al contrario, sono i nostri migliori aiuti e supporto.
Im Gegensatz, sie sind unsere besten Hilfen und auch Stützen.
Certo, dobbiamo sempre esercitare la pazienza nel mettere insieme i caratteri e i doni.
Natürlich müssen wir immer die Geduld üben, indem wir auf die Charaktere und auf die Gaben Rücksicht nehmen.
Bene.
Gut.
Adesso devo mantenere la promessa.
Jetzt muss ich das Versprechen einhalten.
Perché ho detto che nella prima parte del racconto della Pentecoste.
Denn ich habe gesagt, dass im ersten Teil der Pfingsterzählung
ci sono due insegnamenti impliciti.
Zwei darin enthaltene Lehren sind.
Che consistono in una citazione implicita di una pagina dell'Antico Testamento.
Die in einer darin enthaltenen Anspielung auf das Alte Testament sì.
Ho parlato del rapporto tra Pentecoste e Sinai.
Ich habe von der Beziehung von Pfingsten zum Sinai gesprochen.
Diciamo qualche cosa adesso sul il contrasto tra Pentecoste e Babele.
Und jetzt sagen wir etwas über den Gegensatz zwischen Pfingsten und Babel.
Questo rapporto tra Pentecoste e Babele,
diese Beziehung zwischen Pfingsten und Babel,
è stato percepito dalla Chiesa fin dalle origini.
Ist von der Kirche wahrgenommen von Anfang an.
Quando i padri commentano questo brano degli Atti,
wenn die Kirchenväter diesen Absatz aus der Apostelgeschichte kommentieren,
sempre mettono in luce che Luca ha voluto creare un'antitesi tra Pentecoste e Babele.
Dann betonen sie immer, dass Lukas eine Antithese hat konstruieren wollen zwischen Babel und Pfingsten.
In che consiste l'antitesi?
Worin besteht diese Antithese?
A Babele parlavano tutti la stessa lingua.
In Babel sprachen alle die gleiche Sprache.
E nessuno capiva l'altro.
Und niemand verstand den anderen.
Qui parlano tutte lingue diverse.
Hier sprechen sie alle verschiedene Sprachen.
Per questo c'è quella lunga lista di popoli.
Darum ist da diese lange Liste von Völkern.
Medi, Elamiti, eccetera.
Meder, Elamiter und so weiter.
Dunque ci sono tante lingue.
Es sind also so viele verschiedene Sprachen.
Ma tutti si capiscono.
Aber alle verstehen sich.
Tutti capiscono gli apostoli.
Alle verstehen die Apostel.
Allora, dov'è la spiegazione?
Nun, wo liegt die Erklärung dafür?
Leggiamo un brano del capitolo 11 della Genesi.
Lesen wir einen Absatz aus dem 11. Kapitel der Genesis. Dann sagten sie auf. Bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen, dann werden wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen.
I padri pensavano che questi costruttori di Babele,
die Väter dachten, dass diese Erbauer von Babel,
erano degli atei che volevano sfidare Dio,
Atheisten waren, die Gott herausfordern wollten,
come i titani della mitologia greca,
wie die Titanen der griechischen Mythologie.
In questo sbagliavano.
In diesem Punkt haben sie sich geirrt.
Perché questi costruttori di Babele,
denn diese Erbauer von Babel,
volevano costruire un tempio alla divinità.
Wollten einen Tempel für die Gottheit bauen.
Erano uomini religiosi.
Es waren religiöse Menschen.
Uno di quei templi di cui rimangono ancora le rovine in Mesopotamia.
Einer dieser Tempel, von dem noch Ruinen in Mesopotamien bestehen,
si chiamavano Zikkurat.
Heißt Zikkurat.
Allora dov'è il peccato?
Also, worin besteht jetzt die Sünde?
Questi volevano costruire una specie di chiesa parrocchiale.
Die wollten eine Art Pfarrkirche bauen.
Ricordate cosa dicono?
Erinnert euch daran, was sie sagten.
Dicono, costruiamo una città.
Bauen wir eine Stadt.
Facciamoci un nome.
Machen wir uns einen Namen.
Per non essere dispersi sulla
Terra. Damit wir nicht zerstreut werden über die Erde.
Diversi padri e poi Lutero.
Verschiedene Väter und auch dann Luther
hanno capito che cosa, dov'è il peccato qui.
Haben verstanden, wo da die Sünde liegt.
Questi uomini vogliono costruire un tempio alla divinità.
Diese Leute wollen einen Tempel für die Gottheit bauen.
Ma non per l'onore della divinità.
Aber nicht zur Ehre der Gottheit.
Per farsi un nome.
Um sich selbst einen Namen zu
sono
machen.
Motivati da volontà di potenza.
Sie sind,
di power.
Macht. Sie sind motiviert von Machtstreben.
Strumentalizzano Dio.
Sie strumentalisieren Gott.
Perché secondo la mentalità antica,
nach der alten Mentalität,
pensavano che se offrivano sacrifici da un punto più alto,
dachten sie, wenn sie ein Opfer von einem höheren Punkt ausbringen,
potevano strappare vittoria alla divinità.
Dann konnten sie sozusagen der Gottheit einen Sieg entreißen.
E per questo Dio li disperde.
Und darum zerstreut Gott sie.
Dunque questi costruttori di Babele non sono poi tanto lontano da noi.
Drum sind also diese Erbauer von Babel nicht so sehr entfernt von uns.
Io ricordo che quando studiavo nei lessici biblici chi erano i costruttori di Babele.
Ich erinnere mich, als ich danach forschte, wer waren denn in den verschiedenen Büchern und Lexika, wer waren denn diese Erbauer von Babel?
Punto ho fatto una scoperta sconcertante.
Habe ich an einem bestimmten Punkt eine erschütternde Entdeckung gemacht.
Che uno di quei costruttori ero io.
Dass einer dieser Erbauer ich selbst war.
Passiamo a Pentecoste.
Gehen wir jetzt zu Pfingsten.
Anche qui si sta costruendo una città.
Auch hier wird eine Stadt gebaut.
Gli apostoli sono i costruttori.
Die Apostel sind die Erbauer.
Ma gli apostoli non vogliono farsi un nome.
Aber die Apostel wollen sich keinen Namen machen.
Difatti si legge che tutti capivano Pietro.
Tatsächlich lesen wir, dass alle Petrus verstanden
Pietro e gli altri apostoli,
und die anderen Apostel,
perché essi proclamavano le grandi opere di Dio.
Denn sie verkündeten die großen Werke Gottes.
Vedete il cambiamento radicale che è arrivato agli apostoli.
Sehen Sie hier die radikale Veränderung, die in den Aposteln vorgegangen ist.
Qui vediamo che sono uomini nuovi.
Hier sehen wir, dass es neue Menschen sind.
Prima della Pentecoste.
Vor Pfingsten.
Erano sempre preoccupati di stabilire chi era il più grande.
Ging es ihnen ständig darum, wer unter ihnen der Größte sei.
Ognuno voleva farsi un nome.
Jeder wollte sich einen Namen machen.
Ognuno aveva qualcosa su cui appoggiarsi.
Jeder hatte irgendetwas, auf das er sich stützen konnte.
Pietro aveva la promessa del primato.
Petrus hatte die Verheißung des Primates.
Giuda aveva la cassa, quindi aveva la fiducia.
Judas hatte die Kasse, also das Vertrauen des Herrn.
Due avevano la promessa di stare alla destra e alla sinistra.
Zwei hatten so das selbe Versprechen, rechts und links von ihm zu
Insomma,
sein.
Quasi sempre quando gli apostoli si trovavano, discutevano di questo.
Also, wenn sie zusammen waren, fast immer diskutierten sie über das.
Anche nell'ultima cena, dice Luca.
Sogar im letzten Abendmahl, sagt Lukas.
Guardiamoli adesso dopo la Pentecoste.
Sehen wir auf sie jetzt, nach Pfingsten.
Si sono dimenticati di se stessi.
Sie haben sich selbst ganz vergessen.
Adesso sono completamente presi dalla gloria di Dio.
Jetzt sind sie total vom Ruhm Gottes eingenommen.
Un autore ortodosso, Kabasilas.
Ein orthodoxer Autor, Kabasilas.
Descrive molto bene questo cambiamento che è avvenuto nella Pentecoste.
Beschreibt sehr schön diese Veränderung, die an Pfingsten vor sich gegangen ist. Die Apostel und Väter unseres Glaubens hatten den Vorteil, in der ganzen Lehre unterrichtet zu sein und noch dazu vom Heiland persönlich. Und dennoch, obwohl sie all dies kennengelernt hatten, gewahrte man an ihnen, bevor sie an Pfingsten mit dem Heiligen Geist getauft worden waren, nichts Neues, Edles, Geistliches, das besser gewesen wäre als das Alte. Als aber für sie der Moment der Taufe kam und der Heilige Geist in ihre Seelen eindrang, da wurden sie neu und begannen ein neues Leben, waren Leitbilder und Anführer für die anderen und entfachten in sich selbst und in den anderen die Flamme der Liebe zu Christus. In gleicher Weise führt Gott alle Heiligen nach ihnen zur Vollkommenheit. Sie erkennen und lieben ihn, nicht durch bloße Worte angezogen, sondern verwandelt durch die Macht der Taufe, durch die der Geliebte sie umgestaltet, indem er ihnen ein Herz aus Fleisch erschafft und alle Unempfänglichkeit entfernt. Er schreibt, aber wie Paulus sagt, nicht auf Tafeln aus Stein, sondern, wie auf Tafeln, in Herzen aus Fleisch. Und er prägt dort nicht bloß das Gesetz ein, sondern den Gesetzgeber selbst. Er ist es, der sich selbst einprägt.
È avvenuta dunque la conversione radicale negli apostoli.
Da ist also die radikale Umkehr in den Aposteln geschehen.
E San Paolo dice che ci sono due possibilità di vita, due maniere di vivere.
Der heilige Paulus sagt, es gibt zwei Weisen zu leben.
O vivere per se stessi o vivere per il Signore.
Entweder für sich selbst leben oder für den Herrn leben.
Per se stessi vuol dire per la propria gloria.
Für sich selbst will heißen für den eigenen Ruhm.
Per il proprio guadagno o comodità.
Für das eigene Verdienst oder für die Bequemlichkeit.
Insomma, una vita in cui il centro è io, mio io.
Also in alles zusammengenommen, ein Leben, in dem ich das Zentrum bin.
E l'altra vita. Opposta,
und das entgegengesetzte Leben
consiste nel vivere per il Signore,
besteht darin, für den Herrn zu leben.
Che significa per la sua gloria, per il regno.
Also für seinen Ruhm, für sein Reich.
E questo è un passaggio che tutti dobbiamo fare.
Das ist ein Übergang, den wir alle vollziehen müssen.
Ma la Pentecoste ci dà questo messaggio consolante.
Aber Pfingsten gibt uns diese tröstliche Botschaft.
che non possiamo da soli compiere questo cambiamento radicale.
Dass wir diese radikale Umwandlung nicht von selbst, von uns aus vollziehen können.
Non possiamo da soli strapparci il cuore di pietra e mettere un cuore di carne.
Wir können uns nicht selbst dieses steinerne Herz herausreißen und uns eines aus Fleisch einsetzen.
Nessun cardiologo può fare un trapianto del cuore a se stesso.
Kein Kardiologe kann eine Herzverpflanzung an sich selber vornehmen.
Questa è azione dello Spirito.
Das ist Werk des Heiligen Geistes.
Certo richiede la nostra collaborazione.
Natürlich erwartet es unsere Mitarbeit.
Però noi abbiamo un'idea forse da correggere.
Doch, wir haben vielleicht eine Vorstellung, die korrigiert werden muss.
Secondo la dottrina spirituale tradizionale,
nach der traditionellen geistlichen Lehre,
ci sono tre fasi nella vita spirituale.
Gibt es drei Phasen im geistlichen Leben.
La fase purificativa,
die reinigende Phase,
la fase illuminativa,
die erleuchtende Phase,
e la fase unitiva,
und die vereinende Phase.
Allora, bisogna prima essersi purificati.
Das heißt, zuerst muss man sich gereinigt haben.
Aver acquistate le virtù.
Dann muss man die Tugenden in sich
gehalten. E poi fare l'esperienza di Dio dello Spirito Santo.
Um dann die Erfahrung Gottes und des Heiligen Geistes zu machen.
Questa è vero.
Das ist einerseits wahr.
Però questo cammino si deve percorrere anche l'altro senso.
Aber man muss diesen Weg auch in umgekehrter Richtung gehen.
Bisogna prima ricevere lo Spirito Santo.
Man muss zuerst den Heiligen Geist empfangen.
Per essere in grado di purificarci e di acquistare le virtù.
Um dann imstande zu sein, sich zu reinigen und die Tugenden anzunehmen.
Sant'Agostino credo che ci aiuta a capire meglio questo messaggio di Babele e Pentecoste.
Der heilige Augustinus hilft uns, wie ich meine, diese Botschaft von Pfingsten besser zu begreifen.
Come voi sapete, Sant'Agostino ha scritto un'opera molto famosa che si chiama La città di Dio.
Wie Sie wissen, hat der heilige Augustinus ein sehr berühmtes Werk geschrieben, das heißt Die Gottesstadt.
E nelle università si studia ancora questa opera di Agostino.
Und in den Universitäten wird dieses Werk von Augustinus noch studiert.
E si fanno tesi di laurea su un capitolo oppure un concetto.
Man schreibt Doktorarbeiten über ein Kapitel oder über einen Begriff.
Ma molto spesso nessuno si preoccupa di cogliere qual è il messaggio di quest'opera.
Aber häufig kümmert sich niemand darum, welches die wirkliche Botschaft dieses Werkes ist.
E io vorrei esporre questo messaggio in una maniera più semplice.
Und ich möchte gerne diese Botschaft in der einfachsten Weise jetzt vortragen.
Agostino dice che ci sono due città.
Augustino sagt, dass es zwei Städte gibt.
C'è una città di Satana.
Eine ist die Stadt Satans.
Che si chiama Babele, Babilonia.
Die heißt Babel, Babilonia.
E esiste una città di Dio.
Und es existiert eine Stadt Gottes.
Che si chiama Gerusalemme.
Das ist Jerusalem.
E che ha cominciato il giorno di Pentecoste.
Und sie hat am Pfingsttag begonnen.
La città di Babele è costruita sull'amore di sé.
Die Stadt Babel ist gebaut auf der Eigenliebe.
Che può arrivare fino al disprezzo di Dio.
Die so weit gehen kann, dass sie Verachtung Gottes wird.
La città di Dio.
Die Gottesstadt
è costruita sull'amore di Dio,
ist gebaut auf der Gottesliebe,
che può giungere fino al sacrificio di se stessi,
die bis zur Selbstaufopferung gehen kann.
Ma credo che il messaggio più importante è ancora da scoprire.
Aber ich denke, die wichtigste Botschaft muss noch entdeckt werden.
Queste due città sono due cantieri aperti sempre nella storia.
Diese beiden Städte sind zwei Baustellen, die immer noch offen sind im Laufe der Kirche.
Fino alla fine del mondo.
Bis zum Ende der Welt.
E ognuno di noi,
und jeder von uns,
deve scegliere in quale dei due cantieri vuole lavorare.
Muss sich entscheiden, in welcher der beiden Baustellen arbeiten will.
Qualsiasi attività.
Jedwede Aktivität.
Anche la più santa.
Auch die heiligste.
Può essere o Babele o Pentecoste.
Kann entweder Babel oder Pfingsten sein.
È Babele se nel fare questo ognuno cerca la sua gloria.
Es ist Babel, wenn jeder seinen eigenen Ruhm darin sucht.
È Pentecoste se ognuno si sforza di cercare la gloria di Dio.
Und Pfingsten, wenn jeder sich bemüht, den Ruhm Gottes zu finden, die Ehre Gottes zu finden.
Non dico che non si debbono sentire desideri di affermazione personale.
Ich sage nicht, dass es verboten ist, eine Selbstbestätigung zu erwünschen.
Perché questo fa parte della natura.
Denn das gehört zur Natur.
Però si tratta di quello che noi con la nostra volontà decidiamo.
Aber es handelt sich darum, was wir mit unserem Willen entscheiden.
Quello che si chiama la retta intenzione.
Das, was die richtige Intention heißt.
Anche quello che sto facendo io in questo momento.
Auch was ich jetzt hier in diesem Moment tue.
Può essere o Babele o Pentecoste.
Kann entweder Babel oder Pfingsten sein.
E Babele se io lo faccio per fare una bella figura.
Es ist Babel, wenn ich das mache, um einen guten Eindruck zu machen.
Anche la messa che celebriamo può essere o Babele o Pentecoste.
Sogar die Messe, die wir zelebrieren, kann Babel oder Pfingsten sein.
Vedete, quando un sacerdote.
Sehen Sie, wenn ein Priester
regolarmente rettifica la propria intenzione,
regelmäßig die eigene Intention überprüft,
mette la gloria di Dio prima della propria gloria,
und die Ehre Gottes vor die eigene setzt,
non si preoccupa di quello che diranno gli altri, il vescovo, i superiori,
und sich nicht darum kümmert, was die anderen sagen, der Bischof oder die Oberen,
ma si preoccupa di quello che dice Dio,
aber sich darum kümmert, was Gott sagt,
è incredibile il potere che Dio dà a quel sacerdote.
Dann ist es unglaublich, welche Macht Gott diesem Priester verleiht.
Quello che impedisce al Signore di mettere a nostra disposizione il potere dello Spirito Santo.
Das, was Gott daran hindert, die Macht des Heiligen Geistes uns zu geben,
è se noi non lo usiamo per il regno di Dio.
Ist, wenn wir sie nicht für das Reich Gottes nutzen,
ma per la propria affermazione,
sondern zur eigenen Bestätigung.
Quando cerchiamo con la nostra volontà di riconoscere il nostro Babele,
wenn wir uns mit unserem Willen bemühen, unser Babel zu erkennen und anzuerkennen,
il Signore si serve di noi.
Dann bedient sich der Herr unserer.
Gesù un giorno disse una frase.
Jesus sagte einmal einen Satz.
Che ha una forza particolare.
Der eine ganz besondere Kraft besitzt.
Disse, io non cerco la mia gloria.
Er sagte, ich suche nicht meinen Ruhm.
E questo potrebbe essere per noi sacerdoti una specie di preghiera giaculatoria.
Und das könnte für uns eine Art Kurzgebet sein.
Io non cerco la mia gloria.
Ich suche nicht meine eigene Ehre.
Ecco, carissimi confratelli.
So, liebe Mitbrüder.
Spero che questi due insegnamenti impliciti nel racconto di Pentecoste.
Ich hoffe, dass diese beiden Lehren, die in der Pfingstgeschichte enthalten sind,
non vi siano sembrati arbitrari da parte mia.
Nicht zufällig erschienen sind von.
Perché non sono io il primo ad averli scoperti.
Denn ich bin nicht der Erste, der sie entdeckt hat.
Come ho cercato di mostrare, la tradizione l'ha capito.
Wie ich versucht habe zu zeigen, ist es die Tradition, die das gefunden hat.
E questo ci mostra come davvero il racconto di Pentecoste è uno specchio.
Und es zeigt uns, wie diese Pfingsterzählung wirklich ein Spiegel ist.
Nel quale sia la Chiesa che ognuno di noi può specchiarsi.
In dem sowohl die Kirche als auch jeder von uns sich spiegeln kann.
Per vedere come il Signore vuole che noi siamo.
Um zu sehen, wie der Herr will, dass wir sein sollen.
Amen.
Amen.
Das war hier bei Radio Horeb und Radio Maria der vierte Exerzitienvortrag von Kardinal Raniero Cantalamessa aus Rom, der vor einiger Zeit Exerzitien in Kevela gehalten hat. Nachhören können Sie das in unserem Podcast von Radio Horeb unter www.horeb.org in der Sendereihe Spiritualität. Infos zum Buch finden Sie im Infofeld zur Sendung www.horeb.org. Eine gute Vorbereitung auf Pfingsten, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.